ARD.
Ich bin Frank König, hallo. Heute haben wir wieder mal einen Klassiker aus dem Meilenstein-Archiv für euch. Guilty von Barbara Streisand, am 23. September 1980 rausgekommen. War übrigens bei der Erstveröffentlichung im September 2005 Folge 116 der SWR1 Meilensteine. Damals gab es bei den Meilensteinen einen Jahresrückblick noch nicht. Mache ich jetzt also mal kurz. 1980, das ist das Jahr, in dem in den USA Ronald Reagan zum Präsidenten gewählt wird. Nach der iranischen Revolution halten iranische Studenten 52 Diplomaten der USA in deren Botschaft in Teheran als Geiseln. Olympia findet in Moskau statt, allerdings ohne die westlichen Staaten. Die bleiben nämlich wegen des sowjetischen Einmarschs in Afghanistan den Spielen fern. In Deutschland gründen sich die Grünen und in Polen beginnt der eiserne Vorhang zu rosten. Auf der Danziger Leninwerft streiken die Arbeiter für mehr Freiheiten. Platz 1 der Jahres-Singlecharts in Deutschland ist die Goombay Dance Band mit Son of Jamaica. Platz 1 der Albumcharts, ein Album von Ende 1979, The Wall von Pink Floyd. Hey! Gibt's auch eine Folge dazu von den Meilensteinen? Natürlich in der ARD Audiothek, und wer die Meilensteine dort abonniert, verpasst keine Folge. Jetzt aber viel Spaß mit Barbara Streisand, Stefan Fahrich und unserem ehemaligen Kollegen Christian Fahr. Ach ja, und ich bin auch dabei.
SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Ja, das sind die SWR 1 Meilensteine und wir lassen es mal wieder lieblicher erklingen. Barbara Streisand, Woman in Love, war der Mega-Hit auf Streisands Album Guilty. Herzlichen Glückwunsch. Das Werk ist jetzt im September 2020 40 Jahre alt geworden. Rechne. Genau, es kam 1980 raus und wurde Barbara Streisands erfolgreichstes Album. Dabei ist eigentlich ein bisschen untypisch für sie. Warum das so ist und warum es doch ein Meilenstein wurde, darum geht es jetzt unter anderem. Bisschen komisch, aber durch die Tücken des Dienstplans nicht anders machbar ist, unterhalten sich drei Kerle über eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Popgeschichte. Obwohl, Moment mal, wer kommt denn da?
Ich freue mich sehr, zum ersten Mal persönlich hier zu sein.
War nur ein Scherz. Barbara Streisand spricht gut Deutsch und das war eine Aufnahme von einem Konzert in Berlin vor ein paar Jahren. Im SWR1-Studio begrüße ich Stefan Fahrich.
Hallihallo, hallo.
Und Christian Fahr.
Hallo.
Ich bin Frank König und hier ist Barbara Streisand mit dem Opener vom Album und der heißt wie das Album selbst, Guilty. Guilty, Barbara Streisand im Duett mit Barry Gibb von den Bee Gees.
Pulses racing, darling, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark.
Barbara Streisand und Barry Gibb, was es mit dieser Zusammenarbeit auf sich hat, klären wir gleich. Aber ich muss jetzt nochmal auf die Besetzung hier zu sprechen kommen. Fahrich, Fahr, König, alle eigentlich eher der härteren musikalischen Gangart verschrieben, finden sich zusammen, um ein großartiges Kuschelpop-Album zu besprechen. Wie romantisch ist das denn, Stefan? Sag uns mal, was verbindet dich mit Barbara Streisand?
Ich meine, für ein Streisand-Album braucht man echte Kerle, um das zu besprechen. Das steht mal fest. Und wenn ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt oder wenn sie ein bisschen Zeit mitgebracht haben, ja, die Streisand ging los Anfang der 70er. Komischerweise waren meine Eltern damals auf einem ihrer wenigen Kinobesuchen in Iswasdok. Da habe ich zum ersten Mal den Namen Barbara Streisand gehört, weil meine Eltern ganz begeistert waren von dem Film mit Ryan und Neil, so eine Liebeskomödie. Dann später war es Disco, die erste Bekanntschaft, das Duett mit Donna Summer, No More Tears. Enough is enough, tolle Nummer. Enough is enough. I can't go on no longer. Enough is enough. I Dann kam in dem Zusammenhang Woman in Love. Und dann kam das Allerwichtigste, dann kam nicht mal eine Frau. Und mit meiner Frau kam Guilty quasi als Plattenmitgift in meinen Haushalt. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so in der Plattenbox von der Frau mitbekommen hat. ja, das fiel dann... Warst du irgendwo dann später, hast du bei einem Freund, ach guck mal, da ist noch meine alten Platten in der Box, hast du durchgewühlt, was war drin? Guilty, ja, meistens von der Frau mitgebracht, ja. Also, dann kam später so The Way We Were entdeckt und Somewhere, die ganzen Balladenmonster, dann im Zusammenhang mit A Star Is Born auch mal wieder, A Star Is Born mit Barbara Streisand wieder entdeckt. Und schlussendlich haben sie mir dann 2013 mal in Köln live gegönnt, bei ihrem einem ihrer zwei Deutschlandkonzerte und gebe offen zu, ich habe von Anfang bis Ende durchgeweint. Also das große Orchester, die Streisand, die Songs, das Setup, das hat mich dann endgültig begeistert.
Also gar nicht so ungewöhnlich, dass hier drei Kerle sitzen. Christian, du als Musikredakteur hast das Leben und Werk der Streisand, wie man ja, glaube ich, bei Dieven sagt, mitverfolgt. Dieses Album hier, Guilty, warum ist das so untypisch für Sie und warum ist es trotzdem ein Meilenstein geworden?
Also untypisch würde ich es vielleicht gar nicht mal nennen. Sie kommt ja ursprünglich aus der Musical-Ecke, wo sie in den 60er Jahren schon sehr erfolgreich waren. Wie gesagt, dann in den 70ern hat sie auch Pop- und Disco-Elemente aufgenommen. Und wenn sie jetzt hier mit den Disco-Kings zusammenarbeitet, die sich dann noch auf ihre Stimmlage und ihre vokalen Fähigkeiten einlassen, dann ist das Streisand durch und durch, trotz allem, muss man sagen. Und insofern ist es nicht untypisch, weil sie ihre Fähigkeit, Melodien auszusingen und auszuschmücken, hier einfach einbringen kann.
Du sprichst natürlich von den Gibb-Brüdern, von den Bee Gees, ne, die da mit ihr zusammengearbeitet haben und die das Album wesentlich geprägt haben. Es gibt von Barbara Streisand so locker um die 50 Biografien, habe ich gesehen, aber nur eine Autobiografie. Es gibt Mythen und Gerüchte. Warum ist das ausgerechnet bei ihr so?
Das ist schwer zu sagen. Also weil sie, glaube ich, als die Streisand, als die Diva, sie gilt immer als schwierig. Das werden wir auch noch bei diesem Album. Auch Barry Gibb hatte höchsten Respekt vor diesem Mythos Streisand, die launische Diva, die alle müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Und ich glaube, man kommt nie so an sie ran. Ihr Privatleben ist relativ privat. Und das macht dann führt dann wahrscheinlich zu diesen Mythen und Gerüchten um sie.
1977, wir erinnern uns, 1980 kam das Album raus, 1977 waren die Bee Gees wieder da und hatten sich als Disco-Gruppe neu erfunden. Der Soundtrack zum Film Saturday Night Fever wurde ein absoluter Meilenstein und das hören wir jetzt. Mit Night Fever, der Soundtrack zu Saturday Night Fever war ein absoluter Meilenstein Ende 77 und das war auch der Grund, aus dem Frau Streisand Herrn Gibb mal angerufen hat, Stefan.
Ja, absolut, weil die Bee Gees, die waren Ende der 70er als Künstler, Komponisten und Produzenten natürlich mega gefragt nach dem großen Erfolg von Saturday Night Fever. Und gerade Barry Gibb war als Songwriter auf dem Höhepunkt. Der hatte ja gleichzeitig Bee Gees Songs und Songs anderer Künstler in den Top 10. Zusammen mit seinem Produzententrio, das auch hier zu hören ist, das sind also Songwriter wie Albie Gallatin und Carl Richardson, die auch auf dem Album mitarbeiten. Sie waren ja ein Trio, er war es ja nicht allein, plus seine Brüder, die Songs mitgeschrieben haben. Und dann hat die Streisand eben mal angerufen und gesagt, ob er was schreiben könnte. Das hat er getan. Allerdings ein bisschen vorsichtig, mal vier, fünf Songs. Und dann wollte die Streisand mehr und sagte, ich will das ganze Album haben. Und das hat ihn natürlich ein bisschen geschockt, weil er, wie gesagt, Monsterrespekt hatte vor dem Mythos Streisand, die Diva, die ist launig, mit der ist schwer zusammenzuarbeiten. Allerdings kam dann seine Frau ins Spiel, die gesagt hat, wenn du das Album nicht machst mit der Streisand, mein lieber Freund, dann lasse ich mich scheiden. Ja, und das Argument hat gezogen. Und ein Argument darf man auch nicht vergessen. Es ist das erste Album, wo die Streisand alle Songs aus einer Songwriter-Hand genommen hat. Also das gab es vorher so auch noch nicht.
Das ist ja dann umgekehrt auch ein ziemlich großer Respekt, muss man sagen. Also wenn sie das so macht, dann muss sie ja schon große Stücke auf die Gibb-Brüder halten. Und es ist aber jetzt nicht irgendwie ein Bee Gees-Album, das zufällig von der Frau gesungen wurde, Christian.
Aber man hört die Handschrift der Bee Gees aus jedem Takt, würde ich sagen. Weil dieser Sound, für den die Bee Gees auch stehen, der war so eigenartig und so einzigartig, dass man ihn nicht kopieren konnte. Man konnte ihn nur im Original nehmen. Und das gelingt hier natürlich. Es steht nicht diese metallische, hechelnde Stimme von Barry im Vordergrund, sondern es ist Barbara Streisand. Und deswegen, sie macht diesen Sound zu ihrem eigenen, aber ohne die Bee Gees wäre das nicht gewesen. Also ich glaube, wenn jetzt gesagt hätte, Giorgio Moroder oder irgendwer soll das machen, dann wäre das in eine ganz andere Richtung gelaufen.
Ja, und Barry hat vor allen Dingen immer versucht, das Heft in der Hand zu behalten. Sie hat ja, ist ja melodisch, war sie ja auch immer gewöhnt, immer große Aufnahmen mit Streichern und dann mit den Streichern absprechen, ich mach das hier, ich mach das dort, kommt hier ein bisschen langsamer, da holt ein bisschen Tempo raus, da möchte ich gerne meine Stimmung zur Geltung bringen. Und Barry Gibb hat die zwar die Demos, die man übrigens auch hören kann, die sind öffentlich kaufbar, die Demos zu diesem Album, wunderbar, da hört man Barry Gibb zur akustischen Gitarre, wie er alle Songs einspielt, das ist auch mal sehr interessant zu vergleichen, und er hat dann die Demos mit ihr abgesprochen, natürlich gingen Ideen hin und her, aber dann hatte er einfach einen ganz einfachen Trick, er hat die Grundtracks im Studio aufgenommen, dann wurden die Streicher draufgesetzt und quasi hat die Streisand dann die fertigen Bänder bekommen und da war, ich sag mal, schon nicht mehr so viel Spielraum für die Diva, um ihre ausufernden Melodien und Melodeien erklingen zu lassen. Und insofern, ja, es ist ein Bee Gees-Album durch und durch, glaube ich.
Es ist aber auch so, dass da erstklassige Musiker am Werk waren. Also was da von Steve Gadd am Schlagzeug, Lee Ritenour an der Gitarre, Richard T. Keyboards und so weiter, das war das Beste, was es damals in Jazz und Rock und Pop gab. Und gut, das muss man sich erstmal leisten können, aber ich glaube, zu damaligen Zeitpunkt war im Hause Gibb genug Kleingeld da.
Ja, und die spielen ja so gestochen scharf. Als ich mir das Album nochmal anhörte im Auto, fiel mir auf, wir haben ja auch reden heute viel davon, dass Musik am Computer gemacht wird. Ja, das ist alles sehr streng. Und damals brauchtest du einfach diese Menge an erstklassigen Musikern, um genau diesen messerscharfen Background herzustellen. Da sitzt ja jede Note, das ist ausnotiert. Es ist unglaublich, was ein Apparat dahinter steht, aber das macht im Gesamten auch diese Produktion und den Sound aus.
Es gibt noch ein zweites Duett von B&B, von Barbara und Barry auf dem Album. What Kind of Fool war auch ein Hit, zumindest in den USA. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heart ache in. Who saw? What Kind of Fool gefällt mir sogar noch besser als Guilty. Toll, wie die beiden Stimmen hier harmonieren. Es geht um Liebe, Schmerz, Trennung, einen Seitensprung, Versöhnung. Die ewigen Themen also. Jemand hat mal wieder Schuld auf sich geladen, Guilty eben. Und wenn man sich das Cover anschaut, könnte man meinen, die beiden singen von sich selbst. Ein verliebtes Pärchen im 80er-Look, ganz in weiß. Wow, Kitsch as Kitsch can, oder steckt da etwa mehr dahinter, Stefan?
Ja, ich denke mal, die simple Absicht ist, den Menschen im ersten Blick zu zeigen, passt mal auf, Barry Gibb hat dieses Album mitgeschrieben und ihr wisst jetzt, was euch erwartet. Außerdem, es ist übrigens das erste Cover, das die Streisand mit einer zweiten Person aufgenommen hat, sonst war sie immer nur alleine zu sehen. Und das Weiß ist halt, es war eine Discofarbe, also man ist gern in Weiß in die Disco gegangen und es hat auch natürlich dieses unschuldigen Touch, aber es ist einfach, glaube ich, auch drinnen sieht man ja, also in diesem Aufklappcover, wo sie zusammen lachend am Mikrofon, es soll einfach die Zusammenarbeit für die Leute klar machen und sagen, hier bekommt ihr noch ein weiteres Bee Gees Album.
Neben Barry Gibb war Carl Richardson Co-Produzent des Albums und der hat mal ganz interessant erzählt, wie die Zusammenarbeit von Streisand und den Bee Gees und speziell mit Barry Gibb bei diesem Song vonstatten ging, Christian.
Ja, also wie gesagt, Barry hat ein Demo gemacht, hat ihr das geschickt, dann hat er sie singen lassen, ob sie das hinkriegt, so wie er sich das vorstellt. Dann hat er sich das angehört und gesagt, ja, ist vielleicht doch nicht so, da ändern wir ein bisschen was. Und so ging das hin und her, bis der Song dann stand. Also es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und man muss auch dabei sehen, das Zeug ist so eingängig das klingen mag, sau schwer zu singen.
Super,
wenn,
super
wenn
schwer.
Da, wenn da jemand versucht mitzusingen, weil die Melodien ist eben doch nicht alle meine Entchen, sondern es sind weit schwingende Melodiebögen, die teilweise auch aus der Tonart fast sich entfernen. Und bis man das dann so hat und gerade im Duett, da muss man schon sehr talentiert sein und ich glaube, das können wir hier voraussetzen. Und
darum reden wir hier auch von einem Meilenstein-Album.
Das ist übrigens
eine ganz tolle Nummer. Und Barry hat ja auch damals gesagt, er hätte beim Komponieren an Instrument gedacht. Also er hat bei Barbara Streisands Stimme, hat er quasi eine Instrumentalstimme geschrieben, weil es einfach so faszinierend war und auch so schwer war teilweise von den Melodiebögen.
Und ich meine, ihr liegt das, aber es ist bei ihr auch teilweise schiefgegangen. Nicht bei diesem Album, wenn man zum Beispiel den Soundtrack von Jentl, da ist das auch so, dass keine Melodie greifbar ist, aber es wird dann irgendwann auch langweilig. Und hier wird es in keine Sekunde langweilig.
Es kann aber auch sein, weil live waren das nicht ihre Favoriten, also die Guilty-Songs. Weder Guilty noch Woman in Love. Also da hat sie sich auch im Köln-Konzert, als sie Guilty sang, ein bisschen so gedrückt und auch nur eine Kurzversion gesungen. Auch wenn man mal schaut, das war nicht das Standardrepertoire, das Guilty-Album, obwohl es natürlich ihr erfolgreichstes Album war selber. Aber vielleicht hat sie hinterher so ein bisschen, ist sie dann doch in die Knie gegangen vor dem Mainstream, denn Barry Gibb hat ganz klare Devise ausgegeben vor dem Album. Ich mache das erfolgreichste Barbara Streisand-Album aller Zeiten
und führe sie
in den Mainstream. Die zwei Sachen hat er vorher klipp und klar definiert und beides hat er geschafft. Und vielleicht war das für die Streisand als klassische Musical-Sängerin und Filmsängerin einfach dann hinterher doch zu poppig. Aber es ist wirklich, ich gebe dir recht, Christian, wahnsinnig schwer. Oder auch für das schönere Lied auch. Gebe ich dir auch recht, Frank. Ich habe auch ein bisschen hier mal meine Kopfhörer ausgewaschen, da war ja Schmalzalarm drin, du, das kam da ja, hör auf.
Ja, das ist und hier ist Barbara Streisand mit ihrem größten Hit, Woman in Love. Woman in Love. 11 Sekunden hält sie den Ton, die Barbara Streisand. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Die Nummer ging damals direkt in die Charts. Eine weltweite Nummer 1 1980. Was macht diesen Hit so unwiderstehlich, Christian?
Ich glaube, es ist die Inbrunst, die daraus spricht. Man hat tatsächlich das Gefühl, hier schlüpft sie nicht in eine Rolle, die sie ausfüllt, sondern das ist sie. Man erlebt eine Frau, die vor Liebe nicht mehr ein noch ausweist und das musikalisch umsetzt. Das ist übrigens auch ganz interessant, dass die Melodie überwiegend in Moll gehalten ist. Das heißt, es gibt dem Ganzen auch noch so etwas Sehnsüchtiges, Klagendes und nicht Triumphierendes, überhaupt nicht. Was eigentlich sonst bei der Streisand ganz gerne mal ist, so dass irgendwie richtiges Pathos draufgehauen wird. Hier hat man das Gefühl, nee, das ist sie.
Ja, sie leidet unter der Liebe, unter ihrer großen Verliebtheit, glaube ich auch. Und sie hat vor allen Dingen bei dem Stück, sie hat ja in diesen hohen Lagen dieses Timbre, dieses sehnsüchtige, melancholische Vibrato, das sie dann immer hat. Und das packt sie ja bei dem Song nonstop aus, finde ich persönlich.
Ja, die Leute packt das Gefühl dann. Ne?
Absolut.
Aber sie übertreibt nicht.
Nein.
Das muss man sagen. Nein, also die Gefahr besteht, aber sie macht's nicht.
Da hat schon Barry, glaube ich, für gesorgt, dass sie da nicht übertreibt und dass es sein Song bleibt. Was interessant ist, finde ich, dass beim Schlagzeug ein alter Bekannter auftaucht, nämlich Bernhard Loupé, falls ihr euch erinnert. Ich habe versucht, das rauszuhören. Bernhard Loupé ist der Drumloop aus Staying Alive vom Saturday Night Fever Album. Da haben sie ja damals den Schlagzeuger, der muss ja zu seinem Vater, zur Beerdigung seines Vaters, der war gestorben und dann hatten sie ja schon eine Schlagzeugspur und haben da einen Drumloop für Staying Alive draus gemacht. Und dieser Bernhard Loupé taucht bei 3 Songs auf dem Album wieder auf. Ich habe versucht, das zu schneller laufen zu lassen, langsamer laufen zu lassen. Ich weiß nicht, es klingt nicht, als wäre es der Original Loop, der hier läuft, sondern ich glaube, es ist Steve Gadd, der da an den Drums sitzt und sie durchschlägt. Aber es ist ein alter Bekannter, der wieder als Loop und der auch so ein bisschen auch zeigt, glaube ich, wie Barry Gibb
gearbeitet hat. Der ist unheimlich versessen auf ganz strenges Timing, auf ganz klare Abläufe. Die Bee Gees Melodien sind sehr syllabisch gesetzt. Das, jede Silbe ist da ein Ton. Also im Prinzip das krasse Gegenteil zu dem, was die Streisand gewohnt ist. Nämlich große Melodiebögen und Melismatik und so weiter. Und man hat auch davon geredet, dass die Streisand natürlich verschiedene Versionen von den Songs im Studio eingesungen hat. Und dann hinterher das Produzententeam rangegangen ist und quasi im Gippchen Sinne die Version zusammengeschnitten hat, die nicht am ausuferndsten waren. Diese Mär oder Geschichte hält sich auch aus Produzentenkreisen.
Okay, wir hatten es ja gerade schon gesagt, es geht um eine Frau, die versucht, ihren Geliebten an sich zu binden und dafür hält sie knappe 11 Sekunden den Ton. Damals Weltrekord in einem Popsong. Weiß jemand, wie lange der Bestand hatte?
Whitney Houston?
92, Whitney Houston, I Will Always Love You. Hier nämlich. Yep, da war die Whitney Houston eine gute Sekunde länger. Geht noch über 2 Oktaven. Der Punkt geht an sie. Aber mal im Ernst, 2 große amerikanische Diven mit großen Stimmen, die aber nicht unterschiedlicher hätten sein können, auch von der Art und Weise, wie sie ihre Stimmen einsetzen, oder darf man das gar nicht vergleichen, Stefan?
Boah, das ist ja, heute sind ja wieder Fragen im Raum in diesem Podcast. Ich glaube, man darf es nicht vergleichen miteinander. Sie sind ja, haben ja alle einen ganz verschiedenen Background. Die Streisand kommt aus dem Musical, die kommt aus einer ganz anderen gesanglichen Richtung wie Whitney Houston, die aus dem Soul, aus dem R&B, aus dem Gospel kommt und deshalb auch eine ganz andere stimmliche, ganz anders ihre Stimme einsetzt. Und ja, sie haben sicherlich in Songs auch Noten, die etwas länger gehalten werden. Allerdings, wenn man hier die Streisand sieht, die bleibt auf einem Ton und eine Frau Houston macht noch was mit diesem Tönchen, weil sie jagt es noch über, glaube ich, wie viele Oktaven nach oben. Und das ist schon Gospel inspiriert, diese Art der Melismatik, des Melodiebogens hinten raus. Insofern, ich würde sie nicht vergleichen. Auch beide Personen sind grundsätzlich anders. Whitney Houston ist, glaube ich, Zeit ihres Lebens eine getriebene und Streisand ist eine sehr souverän agierende Frau, die natürlich auch ein viel größeres Arbeitsfeld hatte. Sie hat Filme gedreht, sie war Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin, Sängerin. Das macht sie ja aus, das macht sie so groß. Deshalb reden wir auch heute über dieses Album als Meilenstein-Album. Weil es einfach eine sehr, sehr weit agierende Frau war. Ganz anders als Whitney Houston.
Ich meine, man muss nur eins sagen, auch Whitney Houston hat Filme gedreht, so ist es nicht.
Ja, natürlich, und die Streisand war natürlich von ihrem Elternhaus ärmer, das soziale Umfeld war ein ganz anderes.
Was sind denn das für Verhältnisse, aus denen Barbara Streisand stammt?
Ja, sie kommt aus einem Lehrerhaushalt, wobei der Vater gestorben ist, als sie noch ein Baby war. Ja. Und dann wurde das natürlich auch schwieriger, jetzt auch mal von der emotionalen Seite aus, das zu handeln. Immerhin, sie hat im Schulchor mit einem gewissen Neil Diamond gesungen. Möglicherweise sind sie auch zusammen in der Synagoge gewesen. Und einer ihrer Schulfreunde war der spätere Schachweltmeister Bobby Fischer. Also sie hat durchaus auch schon ein Umfeld, was abwirft.
Und Neil Diamond, die haben sich ja nachher wieder getroffen, die beiden, zu einem wunderschönen Duett, obwohl das war nicht als Duett geplant. Ne? You Don't Bring Me Flowers war ja eigentlich mehr so ein, jeder hat es eingesungen und nachher kam ein Radio-DJ auf die Idee, es zusammen zu mixen und da blieb mir nichts mehr anderes übrig, dieses wunderschöne Duett zu singen. I could learn, so you tell you. Kindheit hat sie sparen gelernt. Ich meine, Barry Gibb erinnerte sich, als wenn es über das Guilty-Album ging, dass an ihre Marotte, dass sie Teebeutel immer 2-mal aufgegossen hat. Also die Streisand gießt den Teebeutel 2-mal auf, teilweise auch 3-mal, was Barry Gibb in einem Interview, als was ihn denn fasziniert hätte bei der Produktion des Albums, die Tatsache gewesen wäre, dass Frau Streisand ihre Teebeutel immer 2 bis 3-mal aufgießt.
Das ist ja shocking für einen Briten.
Das ist für einen Briten shocking und für die
Streisand. Ich habe gehört, bei grünem Tee macht man das so.
Ja, aber ich glaube, es war keine grüne Teebeutel. 1980 gab es überhaupt noch gar keinen grünen Teebeutel, glaube ich persönlich.
Damals gab es aber andere Sachen, die doppelt aufgebläht wurden.
Da musste. Aber das zeugt natürlich auch, was sie für eine Sozialisation sie hatte. Ne? Wer Teebeutel 3-mal aufgießt,
kann kein schlechter Mensch sein.
Nein, sparsam auch.
Und jetzt gehen wir mal in die Disco. Promises, Barbara Streisand im lupenreinen Disco-Sound. Jetzt müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielseitigkeit ist ja sozusagen der Streisands zweiter Vorname. Aber Disco war nicht wirklich ihre Domäne, obwohl sie hat mit Donna Summer vorher zusammengearbeitet, meine ich, ne?
Riesenhit war das.
Enough is enough. Aber auch dieser Song hier zum Beispiel ist, wenn man Disco zugrunde legt, der Sound schon, ja. Aber die Melodieführung ist absolut untypisch für Disco.
Da ist auch kein Schweißtropfen zu fühlen. Nichts.
Ja, und es ist so, also da kann man auch nicht mitsingen. Es ist viel zu kompliziert, die Melodie, ja. Obwohl man das nicht merkt, weil der Rhythmus einfach so eingeht.
Auch wenn man hier das Demo hört von Barry Gibb und hört Barrys Falsett dazu, dann hast du einen Eindruck davon, dass es einen als Disco-Song konzipiert ist. Und wenn die Streisand mit ihrer Stimme, mit ihrer groß angelegten Stimme drüber ist, wird das sehr cleanig, die als Disco-Song. Ich meine, wir hatten eben das weiße Cover, die Farbe ist sofort da. Also da ist kein Schweiß, das ist ein bisschen Fuß mit Wippen, das ist.
Also die Farbe weiß statt Farbe lila.
Ja, absolut. Also, ja, ich glaube, das kann man da gut mal hinsetzen, die Farbe weiß für so einen Song als Vorstellung. Das ist ein Kunstprodukt. Kunstdisco. Gibt's das? Kunstdisco?
Kunstdisco.
Ich würde sagen, Art Disco.
Disco-Kunst.
Ja. Disco-Kunst. 20 Millionen Mal verkauft hat sich Guilty. Wir hatten es schon, das erfolgreichste Album ihrer Karriere. War auch so geplant, wie du vorhin erzählt hast, Stefan. Was ist mit dem Publikum passiert? Hat sie da eine neue Zielgruppe sich erarbeitet mit Barry Gibb zusammen oder mit den Bee Gees zusammen? Oder waren auch die alten Streisand-Fans sozusagen mit von der Partie, weil sie ja wissen, welch eine Flexibilität sie hat?
Also ich glaube, dass viele neue dazu kamen. Also mich hat's ja auch erwischt, auch wenn nur als Plattenmitgift. Aber da kam schon ein neues Publikum mit. Viele sind natürlich aufgrund, hat die Marketingstrategie, hat natürlich gezogen, Barry Gibb aufs Cover zu setzen. Sie waren mega erfolgreich, die Bee Gees, und haben dann auch noch dieses Album, hat er mitgezogen, glaube ich. Und es ist wirklich ein schönes Album in der Gänze. Also es hat drei Mörder-Singles, die wir alle gehört haben: Guilty, Woman Love und What Kind of Fool. Das sind alles ganz fantastische Balladen und ganz tolle Singles, die das Album promotet haben. Und ja, ich glaube, der Streisand-Fan ist flexibel und hat dieses Album gerne genommen, weil er kuscheln konnte.
2005 sozusagen zur Silberhochzeit von Guilty haben Barbara Streisand und Barry Gibb und seine Brüder gefeiert zusammen und einen Nachfolger von Guilty rausgebracht, Guilty Pleasures. Was hat es damit auf sich, Christian?
Ja, also das war ja schon lange erwartet worden, auch von den Plattenproduzenten natürlich, die sagten, mach doch noch sowas, weil es eben so gut lief, das erste. Aber sie haben sich Zeit gelassen, in der Tat. Und es ist auch insofern ein bisschen anders jetzt geworden, weil Barry Gibb jetzt nicht mit seinen Brüdern in erster Linie gearbeitet hat, sondern mit seinen Söhnen und die Songs geschrieben hat. Das heißt, dieser typische Bee Gees-Klang, der ist hier zwar auch noch ab und zu mal aufscheinend, aber es hat sich verändert. Es ist, wenn man so will, vielseitiger geworden. Deswegen ist es auch in dem Sinne jetzt nicht eine Neuauflage, die wahrscheinlich auch funktioniert hätte, aber es ist eigentlich eher eine Ergänzung.
Ja, aber es ist immer faszinierend, dass das Zitat immer kommt, wir wollten die ganze Zeit schon. Das sind 25 Jahre, die dazwischen liegen. Und immer erstaunlich, dass zwei so Stars es nicht schaffen, in 25 Jahren sich irgendwie im Studio zu treffen. Denn es gab ein paar Songs dieses Albums, waren ja schon fertig. Insofern, da ist ja nicht alles neu geschrieben worden für dieses Album. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie lange es braucht, dass zwei so großartige Künstler in ihrem Terminkalender ein Plätzchen finden, um sich im Studio zusammenzutun, um ein neues Album aufzunehmen.
Es muss ja auch die Zeit reif sein dafür. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, reden wir über The Love Inside. Es gibt nämlich auch ein echt typisches Streisand-Stück auf der Platte. I'm just an empty shell.
with nothing for tomorrow. I'm here to face the sorrow. The dream we sailed was far and wide. Gotta give a little of the love inside, not to take upon.
Ach, wie schön. The Love Inside, glasklare Stimme von Barbara Streisand. Ja. Stefan, der Titel war dir wichtig für den Podcast. Sag uns warum.
Ja, weil das die Streisand ohne Schnickschnack ist. Also das ist die Streisand, wo man sich in den Sound reinlegen kann, wo sie über ein E-Piano mit ganz, ganz fettem Gestreich im Hintergrund sich stimmlich ausleben kann. Und du hast auch so teilweise ein paar melodische Phrasierungen, die auch ein bisschen musical-mäßig sind. Da ist sie zu Hause, da lebt sie sich aus. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass Barry Gibb ihr dann doch noch einen Song gegönnt hat.
Gib zu, du magst das nur, weil kein Schlagzeug dabei ist.
Nein, ich mag diesen Sound. Ich mag diesen Streisand-Sound. Also da, das kann sie einfach. Das ist ihr Kerngeschäft, sage ich mal. Die anderen Songs sind, wir haben heute drüber geklingen, vielleicht ganz komisch, weil es sind so, ist es Barry, sind es die Bee Gees, ist es Streisand, ist es beides, ist es Bee Gees-Sound mit weiblicher Sängerin, was ist es? Aber das hier ist Streisand pur. Und das mag ich.
Christian, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Christian mag es auch.
Ich bin sprachlos. Er
hat mitgewippt.
Ich bin sprachlos. Ich habe dazu getanzt zu diesem Song.
Ganz eng, mit sich selbst.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR 1 Meilensteine.